Ja, die Osterferien laufen noch und die DEL Playoffs werden jetzt gerade so in der Halbfinalsession und wir sind trotzdem natürlich für euch da. Herzlich willkommen, das ist die Eishockey-Show powered by Sport1. Hier sind die Sportfuzzis Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele und erstmal an euch ein herzliches Hallo, Männer, hier aus meiner Einsamkeit. Wie geht's euch?
Mir geht's gut, danke. Und wenn ich sehe, wo du sitzt, geht's mir noch besser.
Mir geht's eigentlich ganz gut, aber man muss dazu sagen, wir haben natürlich ein Bild und Sascha Ballermann sitzt unter dem Himmelbett von seiner Tochter in rosa Tüll gekleidet. Er näht sondern das Bett. Ist ein Bild.
Ja, wer weiß.
Ja, da merkt man mal wieder, welche Power ich hier in der Family habe. Ich wurde halt vertrieben aus den Örtlichkeiten, wo ich aktuell so ein bisschen mein Büro aufgebaut habe. Aber da wurde jetzt gerade das Ganze zum Fernsehschauen umgewerkelt. Und deshalb musste ich halt dann in das Kinderzimmer, in das eine Kinderzimmer. Ich hatte zwei Möglichkeiten und bin in das der Älteren gegangen, weil ich dachte, das passt noch besser so zu mir. Zu meinem Geschmack eines Bettes. Aber ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Also ich sitze im Kinderzimmer. Ich hoffe, euch geht es da draußen gut. Wir wollen heute ein bisschen quatschen und zwar über ein spezielles Thema. Wir wollen über den NHL Draft unter anderem auch reden. Und dazu haben wir natürlich gedacht, laden wir uns einen Mann ein und einen jungen Mann ein, der Rookie des Jahres geworden ist in der Deutschen Eishockey-Liga. Und dementsprechend jetzt schon mal ein Hallo und ein herzlich willkommen hier in der Eishockey-Show. Tim Stützle ist da. Grüß dich, Tim.
Hi, alles gut?
Alles gut, Tim. Auch gleich da die Frage, ist die Übergabe gewesen jetzt vom Kinderzimmer zu Kinderzimmer oder sagst du irgendwas?
Ja, also ich bin natürlich auch gerade bei meinen Eltern und bin auch noch in meinem Kinderzimmer jetzt hier.
Ja, das rosa Bett sieht man da auch noch ganz kurz durchscheinen. Rechts. Nein, der Tim, muss man ja sagen, ist dann doch ein bisschen älter als meine Töchter, von daher alles gut. Aber du hast alles wiedergefunden im Zimmer, ne? Ist alles noch so, wie es immer war, oder?
Haben nichts umgeschaut? Ja, ein bisschen leerer vielleicht noch, ein bisschen weniger Klamotten, aber sonst eigentlich alles so, wie es auch war.
Tim, das ist eine gute alte Tradition, denk dir nichts. Bei uns werden die Gäste erst beleidigt, bevor sie dann gefunden werden.
Ist keine Beleidigung zu sehr, ist tatsächlich auch ein bisschen Interesse, weil ich sehe auch ganz selten bei Kinderzimmer noch und was mir aufgefallen ist, es hat sich tatsächlich so, wie ich so 14 war bis jetzt, wo ich 44 bin, 30 Jahre kaum noch geändert. Hast du jetzt noch, interessiert mich wirklich, so alte Eishockey-Sachen von früher, vom Nachwuchs noch in deinem Zimmer drin hängen, das einfach jetzt da ist, obwohl du jetzt ja in Mannheim warst und selber gewohnt hast?
Ja, ich habe noch ein Trikot von mir hier hängen, von ganz früher. Und sonst eigentlich meine Eishockey-Tasche jetzt aus Mannheim, die habe ich jetzt mit hier hingenommen. Aber sonst eigentlich nichts.
Bisschen also, was für einen Raumduft hast, da dachte ich, nehme ich die Eishockey-Tasche mit, das stinkt wie in der Kabine ja. Normalerweise.
Ja. Nee, sonst eigentlich nichts hier.
Du, Tim, wir wollen ja mit dir ein bisschen auf den Draft eingehen, tatsächlich, auf der ja ansteht. Man weiß noch nicht genau wann, aber er steht sicher irgendwann jetzt mal an. Und du bist jetzt unter den internationalen Skatern tatsächlich auf 1 gerankt worden. Bedeutet dir das schon mal was? Wie hast du das Ganze aufgenommen?
Ja, klar. Also natürlich ist es erstmal eine große Ehre für mich, dass ich so hoch gerankt wurde. Ich hatte dann ein Meeting mit den drei besten aus Nordamerika mit dem Lafreniere, Byfield und Drysdale und war sehr interessant, hat viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen geredet, was wir im Moment machen, aber ich denke, das sollte man auch nicht zu viel oder zu hoch loben. Ich meine, so hoch gerankt zu werden bedeutet noch nicht, dass man auch so hoch gezogen wird. Bei dem Draft kann alles passieren und ja, aber erstmal für mich natürlich war es eine schöne Erfahrung und muss man aber trotzdem auch jetzt mal abwarten, was jetzt noch passiert und wie lange der Draft auch verschoben wird.
Wollen wir mal ganz kurz chronologisch einsteigen, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der gar nicht weiß, was ein Draft ist. Also ganz kurz zur Erklärung. Das ist eigentlich eine Rechte-Sicherung an einen sehr jungen Spieler, der noch keinen Vertrag in der NHL unterschrieben hat. Und die sichern sich die Rechte, können dann mit dem Spieler verhandeln. Und wenn es gut läuft, und was normalerweise auch sein sollte, den Spieler dann überzeugen, dass er zu ihrer Organisation wechselt und da langfristig spielt und auch einen ordentlichen Vertrag unterschreibt. Tim, jetzt in deiner Situation, du bist sehr jung. Wann bist du das erste Mal wirklich mit diesem Thema in Berührung gekommen? Wann war das für dich ein Thema, dass man sich so über den Draft Gedanken macht?
Ja, ich denke, in der NHL zu spielen ist von jedem kleinen Kind schon ein Traum oder war bei mir auch natürlich ein Traum. Aber so wirklich realisiert, dass sowas möglich ist, ist, denke ich, gekommen, wo ich meinen Schritt nach Mannheim gemacht habe und dann die ersten zwei Jahre im U20-Bereich, wo man auch herangeführt wurde, mit Scouts dann auch schon geredet hat und auch in Kontakt war. Und ab da, denke ich, fängt das Ganze dann ein bisschen an.
Ich finde es sehr interessant, auch was du schon gesagt hast, Tim, mit dieser Videokonferenz. Weil wir wollen ja heute in unserer Sendung, das kann man glaube ich schon verraten, auch ein bisschen zurückschauen auf so den Pionier in Sachen NHL in Deutschland, nämlich Uli Hiemer. Den werden wir nach dir noch haben und auch mal fragen, wie das alles so bei ihm gelaufen ist. Wann kam denn, du hast es gerade angesprochen, so der erste Kontakt zustande und wie passiert sowas?
Also ich habe ja auch schon einen Agenten gehabt oder auch schon längere Zeit einen Agent gehabt und das läuft eigentlich alles über den Agenten ab und man wird dann angesprochen. Bei mir hat das relativ früh begonnen, weil ich ja auch committed war sozusagen auf dem College und eigentlich aufs College gehen wollte, aber deshalb war ich auch schon ein bisschen präsent drüben in Amerika, weil das veröffentlicht wurde, aber sonst ist es eigentlich schwer zu sagen. Jetzt erst wirklich, wirklich angefangen mit vielen Scouts zu reden, hat es wirklich die Saison erst. Und ist immer ganz interessant, was dabei auch rumkommt und macht mir wirklich Spaß eigentlich.
Weil du das gerade sagst, du hast es ja auch mit Rick mal im Interview schon gesagt, als ihr eine Folge gedreht habt in Mannheim zu Nice Goldies Eishockey-Welt, dass da echt viele, immer nach jedem Spiel mit dir noch quatschen wollten von den Vereinen, die Scouts. Hat man da schon so ein Gefühl vielleicht, das taugt mir, das wäre vielleicht eine ganz coole Mannschaft oder eine coole Location, wo ich hin will. Hat man da schon eine Vorstellung? Weil du scheinst mir wie ein junger Kerl, der schon echt einen ganz schönen Plan davon hat, was er so machen will und was er erreichen will, was ja gut ist.
Mir ist es eigentlich relativ egal, zu welcher Mannschaft ich gedraftet würde. Natürlich würde ich auf gar keinen Fall Nein sagen, zu Mo gedraftet zu werden nach Detroit. Ist ein guter Freund von mir, aber letztendlich liegt es eh nicht in meiner Hand und eigentlich mit den Scouts zu reden ist fast immer das Gleiche. Man muss einfach so sein, wie man ist, immer ehrlich sein und macht es Spaß und die sind auch alle sehr nett und hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall in der Saison.
Bevor wir jetzt vielleicht wirklich dahin gehen, was du schon angesprochen, wo es hingehen könnte und was für was spricht und so weiter, wo sehr viele Fragezeichen sind, lassen wir auf die Sachen eingehen, die man wirklich so weiß. Normalerweise ist so ein Draht findet ja wirklich als Präsenz statt, vor Ort. Das heißt, du wärst dann theoretisch auch in Amerika, wärst in einer riesengroßen Halle, wo dann davor auch nochmal wochenlang Tests sind und nochmal Interviews sind und so weiter. Das ist der normale Ablauf. Der dauert relativ lange eigentlich und findet in Nordamerika statt. Aktuell ist das ja alles nicht sicher, ob das so stattfindet. Was ist da der Plan momentan? Was weißt du, wie das Ganze momentan so vonstatten geht oder wie versuchen sie es zu lösen?
Ja, also die Interviews werden trotzdem weitergeführt. Die ganzen Scouts melden sich dann bei einem von uns oder bei den Spielern und wollen dann sozusagen, wie wir jetzt gerade über Zoom, über Skype, über FaceTime Interviews, da werden dann 40 bis 50 Minuten geredet. Das machen die sozusagen alle im Auftrag von den General Managern. Ganz genau, wie der Draft abläuft, weiß ich genauso wenig eigentlich wie ihr. Alles, was in den Medien im Moment steht, weil keiner wirklich weiß, wie es weitergeht, auch ob die NHL noch weiter stattfindet. Wovon ich jetzt zwar gehört habe, dass sie noch weiter stattfinden soll und dass sie es auch vorhaben, es weiter auszuführen. Aber falls das alles nicht passieren sollte, dann denke ich mal, wird der Draft über Videokonferenz stattfinden.
Tim, Videokonferenz, du hast gleich in deiner ersten Antwort, da muss ich nochmal zurückkommen, darauf angesprochen, es gab irgendwie gleich eine Konferenz auch mit Lafreniere zum Beispiel, oder? Hast du vorhin gesagt?
Ja.
Wie läuft sowas ab? Sagt da die NHL deinem Agenten Bescheid und sagt, du, wir hätten von diesen Top-Gerankten gerne eine Videokonferenz oder was auch immer. Wie wird man da zusammengeschaltet? Wie kommt man da zusammen? Um was für Themen geht es da in solchen Gesprächen?
Das war alles eigentlich ging eigentlich alles sehr, sehr schnell. Die haben meinen Agenten informiert, dass sie gerne mit mir und den drei anderen ein Interview führen würden. Und dann wurde kurz auch informiert, wie das Ganze ablaufen soll. Und wir haben auch über Zoom das zum Beispiel gemacht. Also es wurde ein Link geschickt und dann die ganzen Daten angegeben, wann wir wo zuschalten sollen. Und das hat dann so angefangen, dass erst ein paar Scouts von der NHL, genau zu dem Zeitpunkt, wo wir in dem Interview waren, wurden die Rankings veröffentlicht. Und da waren dann erstmal ein paar Scouts, die einfach über uns geredet haben und warum wir so gerankt wurden, wie wir jetzt gerankt waren. Und dann wurden einfach ganz einfache Fragen gestellt, was wir machen im Moment, wie wir uns fit halten, was wir denken über den Draft und wie wir hoffen natürlich, ob es weitergeht oder nicht, aber auch wie wir uns am besten für Teams empfehlen könnten. Oder zum Beispiel wurde dann gefragt, die haben gefragt, den Alexis Lafreniere und mich, was wir einem Team geben könnten, damit sie uns an erster Stelle ziehen sozusagen. Und das war ganz interessant zu hören. Und
die Antwort?
Dass ich jedes Spiel gewinnen will und es nicht mag zu verlieren, aber auch hart arbeite für meinen Traum natürlich. Und den Unterschied machen will in jedem Spiel.
War das so dein erstes echtes Vorstellungsgespräch dann tatsächlich?
Ja, also Vorstellungsgespräch ist ja eigentlich immer, wenn man mit Scouts redet, auch 40, 50 Minuten. Aber ja, einfach immer ehrlich sein und einfach so sein, wie man ist. Ich denke, das kommt am besten an und macht auch am meisten Sinn.
Du hast ja schon gesagt gehabt, dass sehr viel über Videokonferenzen stattfindet. Ich glaube, um einen guten Einblick von den Menschen zu kriegen, ist das absolut, ja auch die einzige Wahl momentan, aber absolut sinnvoll. Jetzt muss man aber dazu sagen, normalerweise vor diesem großen Draft gibt es auch noch die ganzen Tests und so weiter. Ist da auch irgendwas, wie man sich überlegt hat, dass sie euch jetzt irgendwie testen können und es gibt ein vernünftiges Ergebnis oder ist man so weit noch nicht?
Ja, das was jetzt anfängt, im Moment ein bisschen rumzugehen, ist, glaube ich, dass man einfach die Testergebnisse schickt. Also wie man letzte Saison abgeschnitten hat und jetzt auch im Sommer, wie man trainiert. Das denke ich jetzt mal das Letzte. Was ich aber gehört habe, ist auch, dass die Combine, so wie das heißt, die ganzen Tests, wo man auch nochmal viele Interviews hat, dass wie es jetzt im Moment aussieht, dass es erstmal nicht stattfinden wird. Und ja, das wäre natürlich dann auf jeden Fall auch ein Ding, wie man das irgendwie über Video oder irgendwie machen könnte.
Aber mal losgelöst davon, dass wir jetzt nicht wissen, wenn wir quatschen, wie das mal läuft und ob das überhaupt, wann auch immer, nochmal stattfindet. Der Draft war ja für, wann war es, 27. Juni ursprünglich ja in Montreal, ja, mal avisiert. Du würdest sofort rüber, oder? Also wenn du jetzt gezogen wirst und der Verein würde sagen, ey, wir nehmen dich sofort, oder hättest du so das Gefühl für dich selber, ich kann auch einen anderen Weg gehen, ich kann auch erst nochmal ein Jahr DEL spielen, weil das ist für meine Entwicklung auch vollkommen okay. Was ist so da dein Gedankengang? Auch vielleicht mit deinem Agenten zusammen, wie man das plant?
Ja, die Sache ist ja so, dass man zu dem Draft eingeladen wird, wenn man wenn eine Möglichkeit besteht, dass man in der ersten oder zweiten Runde, glaube ich, gezogen wird. Und ja, unser Plan wäre natürlich auch gewesen, dass wir da hingeflogen werden. Und ja, dann kommt es darauf an, von welchem Team man gedraftet wird. Dann kommt noch viel Media, kommt alles noch dazu. Und dann fliegt man ja direkt weiter zu dem Team sozusagen und absolviert dann Camp. Und ja, die entscheiden dann, was letztendlich das Beste für dich ist. Also wenn sie sagen, du sollst nochmal ein Jahr nach Europa gehen und dich da weiterentwickeln, oder du kommst direkt in die NHL oder gehst erst noch einen Schritt runter in die AHL, das liegt alles am Team, das kannst du auch selber nicht entscheiden. Aber ich würde auf gar keinen Fall selber sagen, dass ich noch ein Jahr in Mannheim spielen möchte. Mein Ziel ist natürlich, in die NHL zu kommen, und ja, dafür werde ich den Sommer jetzt auch hart arbeiten.
Ja, Goldi, das ist ja auch das, was wir schon oft besprochen haben, eben, dass du da sozusagen dann auch einfach geused und abused wirst von den Teams, also dass du es dann letztlich auch ein Stück weit nicht mehr in der Hand hast. Dafür ist es ja der Draft, wo die Rechte an dir als Spieler eben dann in die Hände des Vereins gelangen. Wie ist es aus deiner Sicht? Du warst ja auch mal drüben und insgesamt auch so als Experte. Vielleicht kann man sagen von einem Verein, hey, für die Ausbildung vielleicht von einem jungen Spieler mal jetzt gar nicht unbedingt nur auf den Tim geschaut, sondern generell besser vielleicht nochmal in Europa oder in dem Fall in der DL. Aber für die Wettkampfhärte, fürs Durchsetzungsvermögen, auch von dem, was die Amis vielleicht sehen wollen, direkt besser in USA bzw. Kanada durchzustarten.
Also, zwei Sachen dazu. Erstmal ist der Tim näher dran, aber ich versuche es mal so ein bisschen objektiv einfach einzuordnen, auch mit einem Beispiel. Ich würde das Abuse gar nicht hernehmen, sondern inzwischen ist man da deutlich weiter. Früher hat man vielleicht Spieler einfach angesammelt und hat geschaut, dass sich einfach der Beste durchsetzt und der geht dann oben rein. Inzwischen arbeitet man normalerweise so nicht mehr. Also insbesondere ganz vorne hat man klar mit den Leuten was vor und man weiß auch, wie man sie am besten weiterentwickelt. Gutes Beispiel meiner Ansicht nach dafür ist Mo Seider dieses Jahr. Der Mo ist deshalb ein Grund, warum er nach Grand Rapids gegangen ist, warum er von Mannheim weg ist. Das ist eigentlich ein langfristiger Plan. Und ich gehe fest davon aus, dass dieser Plan auch beinhaltet hätte, dass er die letzten 9 Spiele diese Saison, die jetzt nicht stattgefunden haben, dass er die wahrscheinlich schon in Detroit hätte spielen können und nächstes Jahr fester Bestandteil wäre. Also die Idee war ihnen quasi an das nordamerikanische Eishockey, die kleine Eisfläche, die vielen Spiele, vielleicht die andere Härte heranzuführen, aber nicht gleich mit dem Druck, dass er sich quasi in Detroit mit einem Draftpick so weit vorne gleich die Leistung zeigen muss, sondern dass die auch die Möglichkeit haben, ihre Verträge sauber zu kriegen, das so umzudrehen, dass die Mannschaft so passt, dass wenn die Spieler kommen, dass es insgesamt für die Gesamtkonzept und für den Spieler Sinn macht. Und wenn man jetzt ein Team anschaut, und jetzt kommen wir auch schon drauf, wenn man mal schaut, Detroit ist eine Mannschaft, die ist auf 1, momentan, wenn das Ranking so bleiben würde, da kann sich auch noch was ändern, theoretisch, aber Detroit wäre auf 1. Die haben schon so einen Plan, die holen so einen Spieler wie ein Team nicht ohne Grund, damit sie auch wissen, sie wollen ihn da und wie sie ihn einsetzen, also das wird einen Sinn haben von denen. Ottawa hat 2 und 3, also die Wahrscheinlichkeit, dass nach Kanada geht, ist relativ hoch. Momentan muss man sagen, Mannschaft, die im Umbruch ist, da wo aber nicht so viel Potenzial da ist. wo man wiederum anders sagen würde, da könnte es durchaus sein, dass die sagen, hey, wir brauchen alles, was wir momentan haben. Also jetzt muss man so grob gesagt. Und Los Angeles ist ein Team, da wo ich weiß, weil ich gestern mit dem Sturmi gesprochen habe, die absolut Interesse haben auf der 4. Jetzt gehe ich gar nicht mal weiter runter. Gut, Anaheim wäre noch dabei. Darf ich mich schon vorbereiten?
Rick Goldmann, so Audio mit Kommentar, setzt die Maske auf.
Nee, das wäre dann Anaheim, aber ich gehe jetzt mal persönlich davon aus, nur meine Einschätzung, dass wir ihn weiter vorne sehen. Also meine Einschätzung, ja. Kein Druck, Tim. Aber man kann definitiv davon ausgehen, was ich sagen wollte, dass die Mannschaften, die Team holen, mit ihm gemeinsam vernünftig, manchmal gut kommuniziert, manchmal vielleicht auch nicht so gut kommuniziert, weil dann der Spieler auch allein einen Weg finden muss. Mhm. Aber mit so einem Spieler gemeinsam einen Weg gehen, damit sie ihn dahin kriegen, wo sie auch den hohen Draftpick hinhaben wollen.
Aber das ist ja ganz cool, dass du das gerade angesprochen hast mit Marco Sturm in L.A. bei den Kings als Coach. Tim, ist das auch so ein Punkt vielleicht, wo man drüber nachdenkt, auch wenn wir nach wie vor bei dem Thema sind, dass du es dann nicht beeinflussen kannst, klar. Aber es wäre eigentlich ganz cool, ne? Weil Sturmi ist ja auch, ich glaube, mit 19 damals rübergegangen in die NHL. Also er könnte ja mega gut auch nachempfinden, wie du dich vielleicht so fühlst und was da so für Problemfallen sind und all das, was damit reinspielt, wenn man in so eine coole Liga kommt.
Ja, klar, ich denke, auf jeden Fall wäre das ein Vorteil, wenn der Marco Sturm dann als Co-Trainer wäre. Ich denke, er hat auch eine riesen Erfahrung schon auch drüben gemacht und ja, das wäre natürlich super für mich, aber ja, wie du schon gesagt hast, man kann gar nichts beeinflussen. Es kann auch sein, dass LA den ersten Pick bekommt, den zweiten Pick oder den dritten oder dass irgendwie eine andere Mannschaft bekommt. Also das sind auch alles nur Vermutungen und ich denke, ein bisschen besser alles einschätzen kann man dann auch erst, wenn feststeht, welches Team an welcher Stelle zieht.
Wie sieht denn, weil du gesagt hast, du willst den Sommer jetzt bestmöglich nutzen, egal wann der Draft stattfindet und was dann irgendwann vielleicht im Herbst oder wann auch immer kommen mag. Wie ist dein Plan derzeit? Wie hältst du dich fit? Was machst du? Hast du da vielleicht auch schon dann von der NHL tatsächlich so einen Plan bekommen, weil die ja gefragt haben, wie ihr euch fit haltet, was ihr gerade macht? Gibt es da von der NHL vielleicht auch so Empfehlungen, die sagen, um es in die NHL zu schaffen, versuch's mal damit und die schicken dir irgendeinen Plan zu oder sowas?
Nee, also das Ganze ist eigentlich ganz einfach geregelt. Ich habe mich mit meinem Fitnesstrainer aus Mannheim zusammengesetzt und mir auch mal überlegt, woran ich mich noch verbessern kann. Und da sind noch sehr, sehr viele Punkte uns auch eingefallen. Und da habe ich mir jetzt vorgenommen, wo ich auch so lange im Sommer Zeit habe, dass ich da einfach dran arbeiten kann und auch ohne Pause sozusagen. Ich habe 3 Tage Pause gemacht, habe dann direkt weitergemacht. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil meine Eltern mit einem befreundet sind, der sozusagen ein Fitnessstudio selber sich aufgebaut hat und dort Personal Training auch veranstaltet. Und ja, das hat sehr, sehr gut geklappt, dass ich da 1:1 Stunden nehmen kann sozusagen. Und dort bin ich jetzt jeden Tag und arbeite an meinen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, wo ich mich verbessern kann. Und am 20. geht es jetzt auch schon wieder weiter in Mannheim, wo wir dann auch in den Zweiergruppen, wie ich es mitbekommen habe, schon wieder anfangen zu trainieren. Und ja, das ist mein Ziel jetzt auf jeden Fall diesen Sommer über.
Ja, ich habe noch 2 Fragen, Tim. Jetzt mache ich mal die erste. Jetzt haben wir sehr viel über dich gesprochen, aber jetzt lass uns mal ganz kurz über diesen Jahrgang auch sprechen. Du bist europäisch momentan, also du bist europäisch auf 1 gerankt, auf Nummer 1. Da darf man nicht vergessen, JJ Peterka ist auf 7 und Reichel noch zusätzlich auch 11. Also das ist schon wirklich, glaube ich, für euch gemeinsam auch ein toller Erfolg. Wie siehst du auch die Kollegen?
Ja, ich meine, ich bin mit beiden befreundet. Mit beiden habe ich auch zusammengespielt bei der WM. Sind beide super Typen, auch sehr, sehr gute Eishockeyspieler, denke ich mal. Und das war auch kein Geheimnis. Sie haben sich super präsentiert, auch in der DEL. Und ich denke vor allem auch fürs deutsche Eishockey, wenn 3 junge Spieler so hoch eingeschätzt werden im Ranking, zeigt auch nochmal, dass das deutsche Eishockey auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Auch mit Leon, der eine unglaubliche Saison gespielt hat in der NHL. Der auch viel ein Vorbild ist für kleinere Kinder und ja, ich denke, das wäre für uns alle super und wir freuen uns natürlich alle auf den Draft.
Und es gab ja in der Geschichte des NHL-Drafts bislang überhaupt erst 4 deutsche Spieler, die in der ersten Runde gezogen wurden und jetzt haben wir gleich die Chance auf 3 auf einmal. Also es wäre schon sensationell tatsächlich.
Ja, klar. Ich meine, noch steht auch nichts fest, ob alle 3 in der ersten Runde gehen. Das ist auch immer ein bisschen schwer zu sagen, aber natürlich hoffen wir es alle. Und ich denke auch Eishockey Deutschland oder alle, die deutsches Eishockey schauen, wünschen sich das. Und ja, wir werden hart dafür arbeiten. Das haben wir auch schon gemeinsam besprochen. Und unser Bestes natürlich geben, das deutsche Eishockey so gut wie möglich zu präsentieren.
Und einen kleinen internen Battle kannst du ja machen mit Mo Seider, ne? Dass du auf die fünf, auf jeden Fall Fünfter bist, damit er mal sagt, ganz, Digga, ich bin vor dir gewesen.
Ja, klar, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der Mo und ich. Er wird es mir natürlich auch riesig gönnen. Aber ich denke, mein Ziel sollte es natürlich auch sein, so lange wie möglich in der NHL zu spielen und nicht einfach hochgezogen zu werden. Das ist auch immer ein Punkt, worüber ich auch mit den erfahrenen Spielern in Mannheim gesprochen habe, die mir auch die Tipps gegeben haben, dass man einfach immer weiter hart arbeiten muss. Und egal, wenn man jetzt anstelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, lass auch Top 10 sein, trotzdem immer hart arbeiten muss und das nicht wirklich viel bedeutet. Und Mo hat es, denke ich, sehr gut vorgemacht, hat eine super Saison in der AHL gespielt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er nächstes Jahr, wie der Rick schon gesagt hat, auch in die NHL herangeführt wird. Und ja, ich wünsche mir natürlich nur das Beste.
Eine Frage habe ich noch. Ich habe es vorher schon gesagt gehabt. Jetzt gehen wir mal kurz weg vom Draft. Die Saison ist ja schnell beendet worden. Du hast in 41 Spielen dieses Jahr mit Mannheim 34 Punkte gemacht, über 16 Minuten Eiszeit. Warst bei den Top 50 Scorern in der deutschen Eishockey-Liga dabei. Wir sind mit der U20 WM erstklassig geblieben. Jetzt hat es keine Playoffs gegeben. Aber wie zufrieden bist du insgesamt mit deiner Saison eigentlich? Und auch, dass du jetzt auf Nummer 1 auf dem europäischen Ranking gelandet bist.
Ja, ich denke so, wenn man die Playoffs noch mit einberechnet hätte, hätte es eigentlich nicht schlechter oder nicht besser laufen können, sozusagen. Aber ich habe natürlich auch sehr viel meinen Mitspielern zu verdanken, meinem ganzen Team, die mich jeden Tag auch besser machen wollten. Auch Pavel, mit denen ich viel getrainiert habe, auch im Sommer und auch mit den Fitnesstrainern. Und auch die Physios und das ganze Stuff herum, das hat das alles ein bisschen vereinfacht. Am Anfang der Saison stand es nicht fest, ob ich in Mannheim bleibe oder schon nach Amerika aufs College gehe. Aber ich denke, das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Und ja.
Vielleicht auch noch ganz kurz zum Abschluss international auf den Bundesadler geschaut. Wie traurig warst du über die WM-Absage? Ich kann mir vorstellen, Toni Söderholm hat dich ganz weit auf dem Schirm gehabt, logischerweise, dass du den ganzen Weg mitgehst.
Ja, hoffe ich natürlich. Aber ganz genau weiß man es natürlich auch nicht, wie das Ganze verlaufen wäre, auch mit den Playoffs. Und ja, natürlich hätte ich mir erhofft, da mitzuspielen. Es wäre auch eine riesengroße Ehre für mich gewesen. Und da hätte ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zeigen können. Aber es ist im Moment so, wie es ist. Wir können es alle nicht ändern und müssen einfach alle gesund bleiben und zu Hause bleiben, denke ich mal.
Ja, gesund bleiben ist ein gutes Stichwort. Und wenn es so ist, dann hast du, glaube ich, auch noch ein paar Möglichkeiten, eine WM zu spielen in deinem Alter. Alles gut.
Hoffe ich natürlich, ja.
Super, Tim.
Super. Ja,
perfekt.
Danke dir.
Danke für deine Zeit.
Gerne.
Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Genau. Nutz die Zeit, wie auch immer. Und ja, in dem Fall nochmal, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald.
Und mach ja. Ich. Danke, ihr auch. Bleib gesund. Ciao.
Viel Erfolg.
Servus. Danke, ciao.
So. Jetzt ganz kurz, wir haben ja letztes Jahr auch schon mal sehr früh Mo Seider gehört. Wenn man Tim Stützle sprechen hört, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder euch auch, der ist noch so jung, aber wie der spricht, auf der einen Seite so unaufgeregt, auf der anderen Seite weiß er genau, wo er hin will, auf der anderen Seite ist er aber, hat er gewisse, Ehrfurcht ist der falsche Ausdruck, aber er ist auch auf dem Boden geblieben einfach. Das erinnert mich so unglaublich an Mo Seider. Das ist von der Entwicklung her echt ein Spieler und auch ein Mensch, der schon unheimlich weit ist. Ich höre ihm einfach gern zu. Das hört sich an, als ob der schon Lebenserfahrung pur hätte.
Ja, und die Frage ist, wie machen die Jungs das? Die sind so jung und wirken so souverän. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft alles.
Ja, das stimmt. Deshalb sagte ich gerade auch am Schluss, macht Spaß, dir zuzuhören, weil die Beobachtung ist die gleiche bei mir auch. Und auch, ich habe mir das ja auch angeschaut, was du mit ihm gedreht hast. Das ist einfach, genau, das ist authentisch, das ist irgendwie ehrlich wirkt es. Es wirkt immer sehr zielstrebig trotzdem, mit einer klaren Linie im Kopf und ja, aber irgendwie immer so mit dem nötigen Respekt, ist vielleicht auch das Wort, was du gesucht hast. Ich weiß nicht, dass man das Gefühl, er ist geerdet und weiß aber, wo er hin will. Und das ist natürlich eine super Kombi im Normalfall, ne? Also,
halt viel von ihm. Muss ich auch sagen, er ist natürlich auch, wenn man jetzt mal auf die spielerische und sein Können eingeht, er ist natürlich schon weit und auch mit dieser, Basti und ich haben da am Anfang der Saison ein paar Mal drüber gesprochen, auch im Podcast haben wir gemeinsam drüber gesprochen, zu dritt. Er ist spielerisch schon weit und auch so ist er in die Liga gestartet. Wenn wir uns erinnern, in der Champions Hockey League, wie er reingegangen ist, wie er in Überzahl auf der linken Seite die Scheiben gefordert hat und Spiele, also Plays wirklich versucht hat, von da zu machen. Also in Überzahl in der Mannschaft mit 17 Jahren, das war schon beeindruckend, wie er da reinkommen ist. Das heißt, auf der einen Seite dieses spielerische Potenzial, das er definitiv hat, aber auf der anderen Seite auch sagt, du, ich muss mich trotzdem noch weiterentwickeln und du siehst diesen Ehrgeiz, den er hat, mit einem klaren Ziel. das macht das Kombi schon sehr, sehr starke Charakter aus, aber auch einen starken Spieler in meiner Ansicht nach.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, er hat schon recht. Und wir wissen das ja von Pavel, dass der Pavel da schon brutal auch reinhaut und diese Jungs fördert. Und das hat er schon in Wolfsburg gemacht, das macht er da auch wieder hervorragend. Natürlich mit ein paar Mannheimern jetzt vielleicht nochmal auf einem anderen Niveau, dass er halt auch die Spieler so einsetzt, wo er ihre Stärken sieht. Und das gibt ja als so jungem Spieler natürlich schon auch brutal Selbstvertrauen und alles mit. Also da ist der Coaching-Staff natürlich schon auch gefragt, gefordert und macht da ziemlich gute Sachen.
Darf absolut, bin ich bei dir, aber weil ich das sehr schnell angesprochen habe, wie wir dreht haben, wir haben uns da bei den Jungen ein bisschen was ausgedacht gehabt, dass wir mit denen irgendwas Witziges machen und deswegen war ich mit denen unterschiedlich, einmal beim Surfen, mal beim Fliegen in so einem Windkanal und mit Tim war ich tatsächlich im Trampolin-Park und wir haben das abgesprochen gehabt, dass wir da hingehen und dann weiß der halt auch nicht, gell, wie da einer dann wirklich sich so benimmt in so einem Trampolin-Park, wie gut der drauf ist und dann geht er da hin, total unaufgewärmt, und geh drauf. Und dann sage ich, jetzt gehen wir mal drauf und sag so als Letztes, und warst schon mal auf dem Trampolinpark? Dann sagt er, ja, ich war schon mal auf dem Trampolin. Und dann dachte ich mir so, mal, ist er mal gesprungen, so irgendwo in der Schule oder sonst irgendwo. Dann geht er da hin und schlägt einen Salto nach dem anderen, aber als ob ich zur Tür rausgehe und wieder reingehe mit einer Normalität und schaut mich einfach so an, als ob das das Normalste der Welt ist. Und ich bin da und denke mir so, Alter, warum sagst du das nicht vorher? Willst du mich verarschen?
Und ist ganz wichtig, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, könnt ihr euch natürlich nochmal angucken. Das Schöne ist auch Ricks Gesicht, weil er natürlich damit echt nicht gerechnet hat. Du warst echt kurz perplex und sagst, okay, dann kann ich ja wieder gehen, so ungefähr. Also sehr schön, ne? Die Folge kann man sich echt geben, die ist gut, die ist wirklich gut, weil der hat echt was
gemacht. Der Rick will ja nur hin, weil er da immer spielen will in diesen Trampolinparks.
Ja, klar.
Es ist tatsächlich so, da habe ich mir schon bei Nice Girl is Ice gewählt ein paar Drehs ausgesucht, die mir selber Spaß gemacht haben. Und dieses Surfen hat wahnsinnig viel Spaß gemacht in dieser Welle drin. Man lernt es relativ gut. Das Fliegen ist schwieriger, das ist diffiziler. Das hat der Lukas Reichel hervorragend gemacht. Und im Trampolinpark, wenn ich da am ersten Sprung habe, ich muss gerade, da brauche ich gar nicht springen. Der ist drauf und ist küpft und hat das Sachen gemacht, weil ich mir gedacht habe, warum sagst du mir das nicht vorher? Dann hätte man ja das gleich gewusst. Ich dachte mir halt so, mal, vielleicht kann das gar nicht gescheit oder sonst was. Und dass er mich so typiert, das ist okay. Aber dass er so gut ist, das hätte man auch ein bisschen sagen können.
Sag mal. Ja, ich würde auch sagen, dann machen wir weiter, weil wir haben ja mit dem aktuell Jüngsten gesprochen, der es rüberschaffen kann in die NHL mit Tim Stützle. Und Basti hat es ja eben schon angeschnitten. Wir wollen natürlich auch nochmal nachfragen, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war. Und du hast es schon gesagt, Basti, damals der Mann, der sozusagen, wie soll man sagen, ja, den Weg geebnet hat eigentlich fürs deutsche Eishockey in der NHL, war die Legende Uli Hiemer. Und der ist uns jetzt auch zugeschaltet. Uli, kannst du uns hören? Servus.
Ja, ich kann euch hören. Servus.
Servus, Uli. Super. Schön, dass du es geschafft hast. Wir haben schon natürlich vorher telefoniert und du sagst, boah, total busy, ein Termin nach dem anderen gehabt. Aber jetzt bist du relaxed in deinem privaten Office und kannst mit uns ein bisschen quatschen, oder?
Ich habe Zeit für euch, auf jeden Fall.
Wunderbar. Du, Uli, wir hatten Tim Stützle, der ja international an Nummer 1 gesetzt wurde für den kommenden NHL-Draft. Und wir dachten uns, wir haben den kommenden in der NHL und wir haben dich vielleicht mal tatsächlich, weil du ja wirklich der Erste warst, der so richtig Fuß gefasst hat in der NHL. Und du hast eine sensationelle Karriere insgesamt hingelegt, 6 deutsche Meisterschaften, international bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, alles dabei gewesen. Jetzt bist du auch schon eine Weile raus, so ein bisschen. Aber wir treffen uns zum Glück hin und wieder noch auf so ein paar Altherrenspielen. Ja. Und es ist immer sehr nett, weil es auch immer sehr viele Geschichten gibt. Und da dachte ich mir tatsächlich, der Uli hat sicher richtig gute Geschichten, wie es denn damals war. Anfang der 80er Jahre, 1981, bist du gedraftet worden. Und ich meine, jetzt, der Tim hat uns erzählt, da gibt es gleich Videokonferenz mit den top-gerankten Spielern und was weiß ich. Die Frage als Erstes ist, hast du damals überhaupt oder wie hast du 81 mitbekommen, dass du in der NHL gedraftet wurdest?
Also ich hab das mitbekommen, dass ich habe einen Anruf bekommen auch von, weiß gar nicht mehr, wer das damals war, dass die mich gedraftet haben. Also das war dann relativ offiziell. Ich habe dann eigentlich darauf nichts gegeben, weil ich gesagt habe, okay, natürlich ist mein Ziel, darüber zu spielen, aber ich war damals zu jung und wollte einfach noch ein Jahr in Köln spielen und habe da einfach noch nicht mich damit beschäftigt. Dann war die Weltmeisterschaft in Deutschland die habe ich echt sehr gut gespielt. Und da sind dann auch die Scouts, also die dich ja sowieso über die Jahre hin begleiten, die sind dann auf mich aufmerksam geworden. Und dann kam New Jersey, die ja, also gedraftet wurde von den Colorado Rockies, die aber dann nach New Jersey gewechselt sind. Die Franchise wurde nach New Jersey verkauft. Dann kam gleich der Head Scout von denen auf mich zu nach dem Turnier oder während dem Turnier und hat gesagt, er möchte gerne mit mir sprechen nach dem Turnier. Das haben wir dann auch gemacht und dann kam auch gleich ein Agent mit, der mir von Anfang an sympathisch war. Also älterer Herr war das damals Rechtsanwalt aus Winnipeg, Don Basley. Und der hat mir dann überhaupt die ganzen Modalitäten erklärt. Und so lief das dann damals ab und dann hat es eben Hand und Fuß bekommen.
Du hast aber auch damals schon, entschuldige Rick, habe ich gehört, Dave Smith war damals Trainer beim EV Füssen. Es war noch Ende der 70er, Anfang der 80er. Und der hat dich schon heiß gemacht und hat gesagt damals, du Uli, Nordamerika wäre vielleicht was für dich.
Der wollte mich unbedingt nach Regina Pats locken zu den quasi College-Mannschaft ist es, glaube ich, oder? Und aber das war mir zu seich. Also ich wollte da nicht rüber. Ich habe einfach auch ein bisschen Angst gehabt. Also es war ja nicht so gang und gäbe, dass das jemand gemacht hat, sondern ich wäre quasi so einer der Ersten gewesen, der das gemacht hätte. Und da war mir die Bundesliga eigentlich dann schon lieber. Und ich habe ein gutes Angebot aus Köln gehabt und da habe ich, okay, jetzt musst du das erstmal hier schaffen, bevor du dann darüber gehst. Gell? Das Angebot aus Köln war auch finanziell ganz okay. Und in Regina hätte ich also quasi bei einer Familie gewohnt. Das war mir nicht so sympathisch. Ich habe dann, Dave Smith war derjenige, der das einfach forciert hat, ja.
Aber lass uns mal ganz kurz zurückgehen zu dem Zeitpunkt Anfang 80er Jahr, spätes 70er Jahr. Was hat man eigentlich oder was hast du gewusst von der NHL? Was hat man gewusst von Nordamerika? Ich kann mich als Kind erinnern, ich habe nichts gewusst, außer dass einer mal so eine Videokassette mitgebracht, so eine VHS, die hat man eingelegt, bis Band kaputt war. Das war alles, was man gewusst hat.
Ja, no, also ich glaube, laufende Bilder habe ich, glaube ich, gar keine gesehen vor meiner Zeit. Gell? Für mich war einfach, ich habe ein Foto von Ken Dryden in meinem Zimmer gehabt. Gell? Bobby Orr natürlich sein spektakuläres Foto mit dem nach dem Tor, wo er fliegt. Und grundsätzlich war für mich einfach nur das Ziel, ich möchte in der besten Liga, ich möchte mich mit den Besten messen. Das war schon immer mein Traum als junger Nachwuchsspieler. Aber so einen richtigen Ken Dryden, der ist Torwart natürlich, oder war Torwart, aber diese Aura von diesen Spielern hat mir einfach schon immer gefallen. Und ich habe gesagt, ich möchte es einfach da drüben packen, aber nicht diesen ganzen, und das war vielleicht im Nachhinein ein bisschen ein Fehler, nicht diesen ganzen Umweg über Farmteams oder College-Eishockey geben.
Aber wenn du das so sagst, diesen Umweg über Farmteam, auch damals, ich kann mich erinnern, es hat man lange gar nicht gewusst, was das wirklich bedeutet. Bist du mal rübergeflogen, hast du NHL-Spiele angeschaut, hast du Farmteam angeschaut oder hast du mit irgendwelchen Leuten telefoniert? Man hat ja nichts gewusst, man hat sich ja nur selber was vorgestellt.
Richtig. Nö, Ich bin nie rübergeflogen, oder ich habe nur international eben den Kontakt gehabt, also meine mit Nationalmannschaft, wenn du gegen die Jungs gespielt hast. Ich habe in Köln dann den ersten Kontakt und den wichtigen Kontakt zum NHL-Spieler gehabt, Bill Nyrop. Mit dem habe ich in Köln zusammengespielt. Der hat drei oder fünf Stanley Cups mit Montreal Canadiens geholt. Ja. War 2 Meter groß, ein Schrank, ja. Aber im Herz ein guter Mensch. Also das war unglaublich. Und der Vetter hat den damals rübergeholt als Zerstörer, als den Superverteidiger, was er nicht war. Das war ein Stay-at-home-Verteidiger, der gerade mal eine Scheibe hat spielen können. Also dem war ich eigentlich schon weit von meinen Skills voraus. Und der hat zu mir gesagt, gut, ich gehe da rüber. Der hat mich damals zum Essen eingeladen, abends mit zu seiner Freundin oder zu seiner Lebensgefährtin, die mit hier war. Und dann hat er mir das Ganze eigentlich mal so erklärt, was da drüber eigentlich so abgeht. Gell. Es war ein Hero, und habe ich gesagt, okay, wenn der 3 Stanley Cups oder 5 Stanley Cups gewinnt, dann warum soll ich das denn packen? Gell? Und so nahm das einfach dann die Fahrt auf. Aber so ein richtiger rübergeflogen, wie das funktioniert, nein, nie, war nie der Fall. Ich habe das nur von der Nationalmannschaft gewusst. Wo ich rübergekommen bin, war das dann schon sehr heavy, muss ich sagen. Also mit Trainingscamp und also dir deinen Platz zu erobern drüben, das ist brutal. Ja, und ich habe vielen Leuten durch das, dass ich einen One-Way-Contract hatte, einfach den Platz genommen. Die waren wahrscheinlich genauso gut oder waren wahrscheinlich zu der Zeit noch besser wie ich, weil die das nordamerikanische Eishockey gewohnt waren. Aber die hatten einfach keine Chance, weil die einen Zwei-Wege-Vertrag hatten und dann war es soweit.
Ja. Uli, ganz noch kurz nochmal, bevor du da ins Camp eingerückt bist, du bist ja trotzdem schon mal, glaube ich, nach New York rübergeflogen, um mit dem Besitzer zu sprechen vor den New Jersey. Das müsste ja John McMullen damals gewesen sein, oder? Der konnte tatsächlich auch Deutsch.
Ja, der hat seinen Doktortitel in der Schweiz gemacht. Und der wollte mich unbedingt kennenlernen, weil der war sehr international aufgestellt mit allen, der baute Schiffe, unter anderem auch Kriegsschiffe, sein Büro war im damals noch World Trade Center. Meine jetzige Frau, damals Freundin, die ist mit mir rübergeflogen, also die war schon drüben, haben uns dann drüben gesagt, okay, wir schauen uns dann, er hat uns eingeladen und dann waren wir Mittagessen im World Trade Center oben in mit dem Panorama. Wir waren da gesessen, haben immer nicht gewusst, was passiert, was sie bestellen sollen. Dann sagt er noch, ja, er isst Fisch. Ja, klar, wir haben halt alle Fisch gegessen, ja, ist klar. Und dann gab es was, dann hat ein Ober gefragt, ob er den McMullen Hauswein noch hat, den von seinem Wein-Estate. Ja, ne? Also wir waren da gesessen, ich habe gesagt, ein junger Bursche aus Füssen, ich habe es einfach nicht kapiert. Ja. Wir wurden dann auch immer zu seinen, also einmal im Jahr nach der Saison oder vor der Saison in sein Haus eingeladen in New Jersey, die ganze Mannschaft, und da gab es so Spiele und so, und man so Witzchen halt, also dass Jakon einen Aschenbecher oder sowas mitnimmt, gell, von den Jungs, gell, weil wir da alle irgendwie zur Party waren. Aber da war er dann wirklich, der hat zwei Picassos im Haus hängen. Ja. Das war dann schon also da. Ja, einfach
strange. Hab ich überlegt, ob du nicht doch was mitnimmst.
Ja, aber die waren ein bisschen groß für in die Jacke rein.
Aber sehr schöne Geschichte. Aber du hast gesagt, du bist damals noch, warst deine Freundin damals noch, als ihr rübergezogen seid und später dann deine heutige Frau.
Ja. Ja, da war meine jetzige Frau immer noch, ja.
Ja, genau. Aber es war klar, dass du die auch nicht mehr los wirst. Die hat sich gedacht, wo der da verkehrt, da muss ich Deckel drauf machen, mein Kollege.
Sie kannst du mal fragen, ob das so war, ob es immer stimmt. Mittlerweile muss sie auch was tun für das, dass sie da sein darf.
Aber, Uli, das war doch auch zur damaligen Zeit. Weißt du, jetzt, die Jungs sind es gewöhnt, die fliegen da rüber, hier und da. Du musstest deine jetzige Frau ja damals tatsächlich auch loseisen von den Eltern, glaube ich, dass du überhaupt gesagt hast, hey, wir fliegen nach New York oder wir gehen da rüber. Auch das war nicht so einfach, oder?
Na, genau, also wir waren quasi ein halbes Jahr zusammen, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, dass ich da rüber gehe. Und da bin ich natürlich bei ihren Eltern vorstellig geworden und habe gesagt, ja, Ich bin der und ich bin der Spieler Eishockey und ich würde jetzt gerne ihre Tochter mit nach Amerika nehmen. Gell? Dann, also die Reaktion, die waren relativ relaxed und haben das also im Nachhinein sehr gut aufgenommen, haben sie natürlich Bedenkzeit erbeten. Aber Karin war da schon die Kraft, die da gesagt hat, na, das ist das, was ich will mit dem darüber, ich will da die große weite Welt sehen und das auf das Abenteuer eingehen. Gell. Das war dann auch super, das hat auch super geklappt. Die Mutter ist dann mit rübergeflogen zum Camp, das, also wo ich dann drüber war, nach zwei Wochen im Camp kam dann die, das war dann ein bisschen kontraproduktiv, weil ich musste mich dann um die natürlich auch noch kümmern, gell. In New Jersey kein Auto, im Nowhere, also es war schon ein bisschen anstrengend, aber es war dann schon so, dass es gepasst hat, Gott sei Dank. Aber da waren sehr, sehr nette Storys, weil du kriegst ja nur, Karin kriegt ja nur ein Aufenthaltserlaubnis für ein halbes Jahr damals, gell. Oder, weil ich habe ja ein Working Visa gehabt und sie durfte nur für drei Monate oder ein halbes Jahr rüber. Gell. Und dann kam die Frau an Immigrations und hat sie mein H1 gesehen, also mein Working Visa. Und dann hat sie gefragt, was sie da macht. Ja, das ist meine Freundin und sie lebt mit mir da. Und dann musste der Frau Immigration, musste der schwören, dass ich für sie sorge und dass sie keinen Blödsinn machen und dass sie nicht da alleine lassen. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich mache ich das. Ich meine, ich war 19, 20 Jahre zu dem Zeitpunkt, da war das natürlich, ja, und dann habe ich tatsächlich einen Stempel für 9 Monate gekriegt. Das war
also das. Schwören hat damals noch gereicht.
Ja, das hat noch funktioniert.
Uli, nehmen wir uns mal sportlich auch mit. Du hast es schon angesprochen, der Draft ist vielleicht überraschend gekommen, dann ist es aber doch 84 so weit gewesen. Wie du dann drüben warst, du hast nichts gewusst, sportlich so wirklich, was dich erwartet. Dann bist du in diese Kultur, in dieses Abenteuer eintaucht. Wenn du das so ein bisschen auf den Punkt bringen würdest, wie war es verglichen damals mit Deutschland und Europa, was du kanntest?
Oh mein, das war ja eine total andere Welt. Ich meine, das Gute war, muss ich sagen, dass ich von Füssen schon nach Köln gegangen bin. Köln war ja dann auch schon professionell und da hat das alles funktioniert. Aber dann nochmal darüber, du musstest dich nicht mehr um dein Equipment kümmern. Das waren schon so Kleinigkeiten. Ja. Im Trainingscamp wirst du behandelt wie einer von vielen. Ja. Und es geht dann los von 17 Verteidiger, glaube ich, oder von 15 Verteidiger. Jede Woche oder jeden Tag wird einer gecuttet. Ja, und bis es halt dann nochmal so 8, 9 Verteidiger sind. Und dann irgendwann sagen sie zu dir nach dem Camp, ja, jetzt kannst du dir eine Wohnung suchen oder ein Haus suchen. Ja. Aber da drüben angekommen und in dieses Stadion rein, dass erst die ersten Spiele, die ersten Freundschaftsspiele zu machen, die waren ja eben auch wahnsinnig von Schlägereien geprägt. Im Training, da waren Typen dabei, die wollten sich einfach den Platz unbedingt erschlägern, erkaufen und das war zu der Zeit natürlich noch was ganz was anderes. Deswegen liebe ich den Sport heute, weil er einfach nicht mit viel weniger Einschüchterung läuft. Ja, früher war das einfach viel mit Einschüchterung. Und ich als Deutscher auch nicht der Kleinste, wurde natürlich immer herausgefordert. Ich kann nicht schlägern oder fighten in dem Sinn. Ich habe es nie gelernt. Ich lerne das von klein auf und ich habe glaube ich keinen einzigen Fight gewonnen drüber. Aber ich war, und das war das Wichtige, die haben immer zu mir gesagt, hey, you have to show up. Also du musst die Herausforderung annehmen, egal ob du den Fight gewinnst oder verlierst. Aber ja, auf meiner Gewinnerseite war keiner.
Aber war das trotzdem damals, weil du auch sagst, so als Deutscher hat dich dann jeder herausgefordert, du warst ja echt ein Einzelkämpfer, auch ein Vorkämpfer. Hast du das schon gemerkt, dass die dich nicht ernst genommen haben? Erstmal, weil die gesagt haben, Deutschland spielt ja überhaupt Eishockey oder wo kommst du überhaupt her? Was machst du hier?
Ja, also das war dann schon klar, dass die mich als Außenseiter gesehen hat. Ja. Und natürlich hat sie das rumgesprochen, dass ich einen One-Way-Contract habe, also einen Ein-Wege-Vertrag. Das war dann, und dann musste ich es mir einfach auch spielen. Ja. Der GM kam einmal rein und hat einfach gesagt, ich wünschte, es könnte ja jeder so passen, oder die Übersicht haben wie der Hima aus Deutschland. Ja. Das waren dann alles ein bisschen pikiert, ja, kommt jetzt der Deutsche, ja, aber das war halt einfach meine Stärke. Und alle haben es kapiert, war aus dem Trainer. Der Trainer wollte aus mir einen Defensivmann machen, deswegen hat mein Ausflug darüber, also war nicht so ganz von Erfolg gekrönt, aber ich musste einfach meinen Platz auch schaffen. Ja. Powerplay war gesetzt, das war immer ganz klar. Und die erste Zeit war ziemlich hart, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich meine, ich weiß, mein erstes Spiel noch, mein erstes gegen New York Islanders, ich glaube, da haben wir 6-2 verloren. Und die alle haben so gesagt, pass auf den Mike Bossi auf. Ja, ja klar, ich glaube, der hat 3 Tore geschossen. Ja.
Aber Uli, du hast da selbst sogar mal als Verteidiger, das darf man auch nicht vergessen, deine ersten NHL-Tore waren Hattrick, glaube ich, gleich gegen Pittsburgh.
Ja, genau. Trotzdem haben wir das Spiel leider 6-5 verloren. Aber das bleibt bestehen. Das ist eigentlich eine nette Anekdote. Mein erstes Tor und dann gleich 3 aufeinander. Also die hatten dann schon gesehen, dass ich was kann. Ja. Insofern. Aber ja, gegen Mario Lemieux, das war dann auch eine schöne Geschichte. Ja.
Lass uns mal ganz kurz darauf eingehen. Jetzt muss man dazu sagen, du bist eigentlich momentan bei McDonald's unterwegs. Bist nicht mehr im Alltagsgeschäft mit dem Eishockey. Das wollte ich damit sagen. Kurze Werbung machen für deinen Arbeitgeber bzw. dein eigenes Geschäft. Ja. Wenn du das jetzt so verfolgst und die Drafts hörst und siehst, was da passiert, wie nah bist du dran? Wie kriegst du das eigentlich mit?
Also ich beim Seid habe ich es mitgekriegt, da habe ich es wahnsinnig gefreut, dass der, dass die einfach, man, von den Schweizern kriegt man es mit, dass sie oft einmal früh gedraftet werden, aber jetzt ein Deutscher und jetzt mit dem Tim, das würde mich eigentlich sehr freuen, wenn die so, oder freut mich sehr, wenn die so in der relativ oder ersten Runde gar weggehen. Gell? Das ist schon, das zeigt, dass wir auch gute Talente haben und einen guten Job machen, ja, in Deutschland. Ich krieg's nicht so ganz mit, aber mir, wie gesagt, so ein paar Sachen, ja, verfolge ich und natürlich auch ein Dreiseitel, was der Typ jetzt gerade macht, das ist hervorragend.
Toll.
Ja. Na, super, aber ansonsten würde es mich freuen, wie gesagt, wenn die Jungs, wenn die erste Runde, ich meine, das war ich schon in der dritten Runde, das sagen die ja schon. Die prophezeien da ja, wenn du ja in den ersten fünf Runden hast du auf jeden Fall Chance, dass du mal in der NHL spielst. Gell? Und wenn die sagen, die dritte Runde, 48. Das war dann da zu der Zeit schon auf jeden Fall eine Bürde auch und war super für mich.
Man muss natürlich auch dazu sagen, zum Zeitpunkt, wo du rübergegangen bist, hat es deutlich weniger Clubs auch gegeben. Das heißt, die 48 war eigentlich noch mehr wert, muss man eigentlich sagen. Also
ja, auf jeden Fall. Ich meine, das waren 19 Clubs. Es war lustig, aber es waren dann, Björne Salming waren noch drüben zu der Zeit. Also da waren schon nur Größen, gell? Die Stasnys. Also das waren auch so Typen, an denen habe ich mich einfach ein bisschen so hochgezogen. Das waren Europäer, weil die Nordamerikaner, waren einfach für sich nicht jetzt gestanden, aber als Spieler waren die in ihrem eigenen Land einfach favorisiert, ganz klar.
Ja, und ich vermute mal, so wie das heute ist, dass auch in der deutschen Eishockey-Liga an jedem Spiel irgendein Scout aus der NHL sitzt. Das gab es früher wahrscheinlich nicht so. Insofern ist die Leistung natürlich noch deutlich höher einzuschätzen, da so gedraftet zu werden, als es heute einfach ist, weil das System nochmal natürlich deutlich professioneller geworden ist, auch wie die Amis oder wie die Nordamerikaner nach Europa logischerweise auch in die europäischen Ligen schielen. Zwei Plätze vor dir sogar, damals auf der Draftliste, glaube ich, Didi Hegen, ne? 46. war der sogar, ne?
Sagen wir so, die hätte es auf jeden Fall gepackt drüben. Ja. Der war auch von Montreal gedraftet. Montreal ist also keine, die waren nicht durchsetzt mit Fightern. Das war schon immer eine Mannschaft filigran, die wollten Eishockey spielen. Ja. Das war, also ich hab zum Didi gesagt, mach das, komm mit rüber, ja. du packst das schon. Ja. Aber ja, der war da einfach noch nicht bereit dazu und schade, weil so hundertprozentig mit den Skills, wo er hat, und er hätte das gepackt. Genauso ein Udo oder der Erich. Für den Erich wäre es natürlich schon Kühnhackl, rede ich jetzt. Der war es nicht ganz einfach geworden, weil er natürlich durch seine Größe auch immer und durch seine Spielart immer im Fokus gestanden wäre. Also da haben wir es als Verteidiger natürlich ein bisschen erleichtert gehabt, muss ich sagen. Oder ich jetzt in dem Fall. Ja. Zwei Jahre später ist ja dann der Uwe gekommen und hat einen richtigen Trainer gehabt, der hat die richtige Runde genommen, Farmteam, ein Jahr das Ganze lernen und dann, was rausgekommen ist, wissen wir ja, das war ja überragend. Ja.
Trotzdem, Uli, drei Jahre NHL, so im Nachhinein, fühlst du dich schon so ein bisschen als Pionier und sagst du auch damals, hey, es ist geil, dass ich das Ganze zu einer Zeit gemacht habe, in der das nicht selbstverständlich war?
Jetzt ja, also seit 5, 6 Jahren werde ich immer wieder mal auf das angesprochen. Da, ja, sag mal, okay, weil sie jetzt einfach viel mehr machen und viel, weil auch, wie gesagt, ob das jetzt ein Seil da ist oder der Dreiseitel, die drüben einfach ihren Weg gemacht haben, oder viele vor mir auch, gell? Oder vor denen auch. Aber da deswegen kommt das immer wieder öfters zur Sprache. Zur Zeit, als ich drüben war, ja, war ich stolz. Ich habe gesagt, ich habe es gepackt und ich war drüben. Aber als Vorreiter, Pionier, das habe ich jetzt erst die letzten Jahre, macht mich das eher stolz, ja.
Kannst du ja auch. Ich kann mich erinnern, das ist kein Gag jetzt. Stimmt jetzt wirklich, das erzähle ich jetzt nicht so. Ich glaube, ich habe sogar in meinem Buch geschrieben gehabt. Ich habe damals in Düsseldorf das von meinen Eltern gekriegt. Ich hab nur ein Trikot gekriegt, wie ich ein Kind war. Und ich habe in Düsseldorf das Epson-Trikot mit der 25. Das habe ich auch heute noch übrigens.
Super, ja. Ja, Danke.
Ja, sind das Erinnerungen, ne? Das ist cool. Ich habe auf der Straße immer Skaterhockey gespielt und ich war sehr oft der HEMA und habe dann immer, ja, von meiner Blauen habe ich abgezogen, ja, von meinem Leben. War natürlich immer drin, ist ja klar.
Klar. Na, ich meine, sagen wir so, man schaut ja oft einmal zurück in sein Leben und denkt sich, was hätte man gerne anders gemacht oder was hätte man anders machen sollen. Eine Kreuzung in meinem Leben, die würde ich gerne wissen, wie sie anders gelaufen wäre, das wäre, wenn ich drüben geblieben wäre. Gell? Weil 2 Jahre später wurde die Liga erweitert und meine Spanier Kollegen, mit denen ich in New Jersey zusammengespielt habe, die haben von heute auf morgen dann 1-2 Millionen Dollar verdient. Gell? Also es war schon, das wäre einfach nicht jetzt in dem Preis, um das Geld geht, aber das, die Liga wurde erweitert. Wir hätten 2-Wege-Vertrag. Seinerzeit war die Anfrage aus Edmonton, natürlich mit Gretzky etc. Da habe ich mich nicht getraut. Ja, ich habe ein super Angebot aus Köln, aus Düsseldorf gehabt und da, keine Ahnung, ich war einfach auch, das System frisst dich auf. Also wenn du da nicht bereit bist, dass du jedes Spiel, jeden Tag, jeden Abend bereit bist, dein Mann zu stehen, dann wird es schwer.
Uli, vielleicht noch zum Abschied noch eins. Also nicht zum Abschied, zum Abschluss des Gesprächs. Vielleicht noch eins. Man kann es, glaube ich, jetzt so klar sagen. Also du hast damals in Düsseldorf deutlich mehr verdient, als was du in der NHL verdient hast.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was gewesen, was im Durchschnitt da so war, wo viele überlegt haben, tut man sich das eigentlich an, insbesondere wie die Härte da auch im Spiel war und die vielen Spiele. Man muss einfach auch sagen, man hat ein leichteres Leben in Rüben gehabt und man ist da quasi durch die Knochenmühle drüben gegangen und war viel alleine als Europäer, weil es nicht so viele gegeben hat.
Ja, also es war so, ich habe in Düsseldorf viel mehr Geld verdient wie da drüben, aber ich habe im Nachhinein erfahren, es war super, ich war vor ein paar Jahren drüben, habe ein Spiel angeschaut, habe mit Chico Resch getroffen, meinen ehemaligen Torwart, der fürs Radio arbeitet, da haben wir so gerast, haben wir so gedacht, er hat gesagt, Uli, weißt du überhaupt, dass du der drittteuerste Spieler warst in der Zeit, wo du drin warst, als Rookie. Ja. Also das war schon Wahnsinn. Ja. Da waren ja Größen vor, die Spieler, die dann weit besser waren oder viel mehr NHL-Spiele hatten wie ich. Ja. Und ich kam darüber und war dann echt drittbestbezahlter Spieler da drüben. Ja. Das war schon Wahnsinn. Aber ja, das war im Endeffekt war es zu der Zeit ein Haufen Geld, jetzt ist es lächerlich. Ja.
Der Dollarkurs war anders damals noch, glaube ich, oder? Dollarkurs war damals auch nicht so günstig, soweit ich mich erinnere, oder?
Ja, Dollarkurs war ganz, ja, bei über 3 Euro, 3 D-Mark war er damals. Ja. Ja, aber ja, okay, also es war, auf jeden Fall war es eine super Zeit, die hat mich auch geprägt und immer wieder ist es einfach schön. Und jetzt, wie gesagt, mit dem, dass du so viele Spiele von drüben siehst, dass du siehst, dass viele Spieler Wahnsinnserfolg haben. Also, ich meine, vom Spielerischen her war ich immer ein Fan vom Erhoff. Das war den, wo ich das erste Mal spielen habe, gesehen habe, gesagt, so wollte ich immer spielen wie der. Das war einfach unglaublich.
Ja. Und du hast trotzdem, Uli, du hast trotzdem den besten Punkteschnitt aller deutschen Verteidiger, die in der NHL gespielt haben. Nur nochmal für dich.
Wow. Ja, danke. Ja,
super. 5,5 Punkte pro Spiel in der NHL. Also das ist schon für einen Verteidiger
nicht so schlecht. Es ist schade, dass das mein damaliger Trainer kapiert hat. Aber ich meine, was.
Und Uli, du musst es ja auch mal so sehen. Ich sag mal, klar gibt es immer so Turning Points und so Kreuzungen, wie du sie genannt hast in der Karriere. Auf der anderen Seite, danach die Zeit in Düsseldorf, war ja durchaus erfolgreich, kann man sagen. Und guck mal, die ganzen Meistertitel, ich glaube, die haben auch Spaß gemacht zu feiern, oder?
Absolut, na, keine Frage. Also das, ich hab das auf keinen Fall bereut. Und was ich auf jeden Fall in dem nach meinem Amerika-Trip gelernt habe oder mitgenommen habe, das war das Siegergehen, also das Gewinnen. Ja. Das ist einfach, wir sind nicht mehr in den Playoff gegangen und haben gesagt, wie weit kommen wir denn wohl, sondern wir haben immer, Anfang von der Saison war uns der Titel, das war das Einzige, was gezählt hat. Und das lernst du einfach, wenn du Erfolg hast.
Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, nur ganz am Schluss, weil der Goldi ja schon gesagt hat, last but not least, aber Ich glaube, du musst uns noch einen Satz zum EV Füssen sagen, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Zu deinem Stammverein sozusagen, zu deinem Heimatverein.
Ja, also
einiges in die Wege geleitet.
Ja, das lag mir dann doch am Herzen, dass wir die schöne Zeit, die ich im Eishockey hatte, das wollte ich einfach mal mein Teil dazu beitragen, dass es auch noch andere Jungs und auch vielleicht Mädels erleben dürfen, Rick, du kannst es ja auch bezeugen, was wir für eine geile Zeit gehabt haben in dem Sport. Er ist überragend und das wollte ich einfach mal ein bisschen wieder anpacken, weil Füßen am Boden lagen und dann haben wir gesagt, okay, komm, das stemmen wir jetzt und schauen, wo die Reise hingeht. Und mir liegt ganz ehrlich der Nachwuchs am Herzen in Deutschland und eben, wenn ich ein bisschen einen Teil dazu beitragen kann mit dem EV Füßen, dann machen wir das, weil das ist noch ein geiler Sport, der immer schöner wird, muss ich sagen.
Sehr schöne Schlussworte, Uli. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Geschichten aus der damaligen Zeit.
Die anderen gibt es dann nochmal bei einem Bier.
Und ja,
dann.
Genau.
Und das Gute ist, Uli, wärst du nicht zurückkommen von der NHL, hättest du dann Hans Sachen nicht kennengelernt. Das
ja, genau. Ja, da waren viele dabei, die es wert waren, kennenzulernen. Das muss ich definitiv sagen, genau.
Ja. Ja. Du hättest nie ein Lied mit den Toten Hosen wahrscheinlich gesungen, ne? Also das ist auch noch
ja? So. Ja. Ja, na, die Freundschaften, also ganz ehrlich, das nicht keine Sekunde bereut, dass ich wieder zurück bin.
Sehr schön, so ist das richtig.
Und euch durfte ich kennenlernen, ja, doch wäre klasse.
Ja, ist klar.
So, Uli, ciao jetzt, bevor wir
ja, kann sagen.
Jungs, macht's weiter so, macht Spaß, macht weiter, das macht echt Spaß, euch zuzuhören und ihr transportiert den geilen Sport super. Vielen Dank dafür.
Danke. Grazie, Mario.
Ciao. Okay. Ciao, servus.
So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, da sind wir schon am Ende unseres kleinen Podcasts für diese Woche. Haben wir doch eine Menge erfahren. Ich finde so aus der Zukunft, wenn man so will, mit einem Youngster, der rübergeht und mit einem, der sozusagen den Weg geebnet hat für vieles, was da gekommen ist und noch kommen wird, auch für die deutschen Spieler in der NHL. Goldi, danke, dass du dabei warst.
Gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war echt, heute war es wirklich mal so ein richtig schönes Gespräch, weil
ja.
Es war cool, dass wir von Anfang an Tim dabei gehabt haben, dass der Uli gleich dazukommen ist und hin und wieder sehe ich ja einen Uli eigentlich viel zu selten, aber hin und wieder, wie der Basti gesagt hat, sehen wir ihn bei alten Herren und der Uli hat eigentlich immer was zu erzählen und er ist meinungsstark und das ist das, glaube ich, was ihn insgesamt auch als Person und als Führungsspieler vielleicht früher auch auszeichnet gehabt hat. Also man hört ihn gern zu, man weiß, dass die Sachen auch so sind und den Weg, den er gegangen hat, der ist schon auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite hat er natürlich auch eine gewisse Lockerheit gehabt, die einfach schön ist und die man auch jetzt noch raushört, wenn er sich einfach freut, über diese Zeit zu sprechen. Also war ein cooler Podcast heute, hat mir Spaß gemacht, dabei zu sein.
Dir auch, Basti, ne?
Ja, natürlich.
Also.
Natürlich.
Sehr schön.
Und ich habe auch angeregt, den Uli mal dazu zu nehmen, weil ich das gut finde, diesen Gegensatz zu modern jetzt NHL und zu damals NHL. Und ich glaube, das ist halt auch rausgekommen, dass man einfach auch in Deutschland in den 80er Jahren oder 70er Jahren, du kanntest das einfach nicht und du wusstest auch nichts. Und ich weiß selber, ich habe zum ersten Mal damals noch vom Harry Birk, sein Bruder, der hatte damals ein Sportgeschäft in Kaufbeuren und der hat mir mein erstes NHL-Trikot damals geschenkt und da war ich 8 oder 10 und so und du wusstest erstmal, was ist denn das überhaupt? Da war ein cooles Logo drauf, aber du wusstest gar nicht, wer ist das überhaupt? Also es muss ja erstmal erklärt werden. So war das halt.
So war das und heute trägt das immer noch auf in seinem Kleiderschrank, hängt das Ding bestimmt immer noch, oder?
Ja. Hängt, glaube ich, noch bei meinen Eltern tatsächlich.
Irgendwie. Sehr schön. Dann vielen Dank, meine Herren, mit dem Hinweis natürlich, wer Bock hat, darf uns gerne folgen über Social Media. Basti macht auch, glaube ich, noch das ein oder andere Gewinnspiel, 5+ Spieldauer bei Insta Live, da kann man ein bisschen was gewinnen, ein Sommerpaket von Warrior, also die Möglichkeit, schon mal was für die Zeit draußen zu tun, wenn sie dann irgendwann mal für uns alle wieder kommt. Und kleiner Hinweis auch, wir machen unseren schönen Podcast und es gibt auch in Zukunft, dauert nicht mehr lange, werden wir nochmal irgendwann darauf eingehen, auch einen Podcast von der Deutschen Eishockey-Liga. Also, Podcast Rules und danke fürs Zuhören. Macht's gut. Servus. Ciao. Wir hören und sehen uns. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war eine Produktion der Podcast-Bande.